Board Game Circus Quiz Show. Willkommen zu einer neuen Folge des Board Game Circus Quiz. Diesmal tauchen wir ein, ab tief in die Meere der Ozeane. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Als erstes haben wir einen neuen Gast, nämlich Tom von Spielstil. Hallihallo.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Dann ist aus der Redaktion Lisa dabei. Hallo.
Hallo, freue mich.
Und aus dem Translation Circus der Sven. Hi.
Auch der, jawohl. Moin, moin.
Perfekt. Lisa und Sven waren ja hier schon mal im Quiz, deswegen kennen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lisa und Sven schon. Tom, du warst ja noch nicht hier. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und woher könnte man dich kennen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin der Tom. Ich bin bekannt von Spielstil vielleicht, Spielstil.net, der Brettspielrezensionsseite. Und eventuell auch vom Marvel Champions Podcast die Abteilung für übermenschliches Recht. Wahrscheinlich auch von eurem Discord, wo ich schon mich mehrfach unbeliebt gemacht habe oder beliebt gemacht habe, indem ich Fragen gestellt habe zu Solospielen.
Unbeliebt kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, Fragen sind immer willkommen.
Genau, sonst hätten wir dich natürlich hier nicht eingeladen.
Niemals.
Genau, und unser Quiz geht ja thematisch immer um eine unserer Spiele-Neuheiten. Und eine unserer Spiele-Neuheiten ist Hermit, ein kleines Legespiel, was wir hier alle natürlich schon fleißig gespielt haben. Und dementsprechend begeben wir uns heute, wie dann im besten Fall auch unser kleiner Einsiedlerkrebs, an den Strand und in die Tiefen des Ozeans. Seid ihr bereit für die erste Frage?
Yes.
Auf jeden Fall.
Jawohl.
Perfekt. Wir starten mal ganz simpel. Wir haben ganz unterschiedliche Fragekategorien und wir starten mit einer Schätzfrage und zwar auch zu unserem kleinen Titelhelden, nämlich einer Schätzfrage zum Einsiedlerkrebs. Krebse haben ja ganz unterschiedliche Größen, natürlich auch Einsiedlerkrebse. Jetzt ist die Frage, wie groß wird wohl maximal die größte Einsiedlerkrebsart? Es geht tatsächlich um die Länge des Körpers. Also, was ist sozusagen die längste Länge? Tipp, es geht am Ende dann auch um die Beine, also quasi die Spannweite der Beine.
Ja,
was
die
denkt ihr?
Wenn man die ausstrecken würde.
Genau, richtig. Was denkt ihr, wie groß könnte die größte Einsiedlerkrebsart sein?
In Metern, ne?
Ihr könnt in Zentimetern, in Metern, ich glaube, wir schaffen es, das umzurechnen. Ihr könnt bei Zoll oder Meilen wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit dem Umrechnen, aber sonst vertraue ich da auf eure Einschätzung. Wie groß könnte die größte Einsiedlerkrebsart sein? Seid ihr alle soweit? Haut doch mal in die Tasten und gebt eure Antworten in den Chat. So, da haben wir direkt ganz unterschiedliche Antworten. Das ist doch perfekt. Bevor ich da kurz drauf eingehe, der Name dieser besonderen Einsiedlerkrebsart ist der, in Englisch die Coconut Crab oder auch der Palmendieb. Tom, du hast gesagt 50 Zentimeter. Wie bist du darauf gekommen oder was hast du dir dabei gedacht?
Ich habe einfach wild geraten, muss ich ganz ehrlich zugeben. ich kenne Videos von Palmendieb, aber tatsächlich die Beinspannweite, da tue ich mich schwer, so wie groß, also wie lang das Tier wird, ja, aber wie weit sich dann die Gliedmaßen strecken, es ist relativ vage geraten.
Lisa, hast du dir mehr bei gedacht?
Also ich habe auch schon mal gehört, dass es eben einen gibt, der Kokosnüsse knacken kann. Und da habe ich gedacht, na gut, ich meine, da müssen ja schon die Scheren entsprechend groß sein. Also ich dachte so, nee, der ist doch schon dünn vielleicht.
Und Sven, du hast noch gedacht, der muss noch größer sein.
Ich bin 1,87 Meter groß und dachte mir so eine, also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Krebs mit seinem Körper und dann die Beine ausgestreckt, dass ich den einfach auch hochhalten kann und der würde dann bis auf den Boden reichen.
Das klingt gut. Ich kann schon mal sagen, eine Person ist sehr nah dran. Also der Palmdieb kann bis zu 4 Kilo schwer werden. Und erstmal so von der Körperlänge, also quasi Kopf bis Hinterteil, sind wir bei 40 Zentimeter. Aber, deswegen habe ich das extra gesagt, mit den Beinen, tatsächlich kann die Spannweite der Beine bis zu 1 Meter lang werden. Punktlandung.
Okay, das ist aber auch ein dankbarer Schätzwert.
Okay. Tatsächlich ist der Palmdieb, wusste ich vorher nicht, also die Kleinen haben natürlich, suchen sich auch Muscheln raus, aber die Großen wären natürlich so groß, es gibt gar keine Muscheln, die so groß sind, beziehungsweise es gibt schon große Muscheln, aber wahrscheinlich nicht nur dort, wo der Palmdieb lebt, deswegen haben die am Ende gar keinen Panzer mehr, also die haben einen Panzer und haben dann keine Muscheln mehr, in die sie sich verkriechen.
Okay, also keinen weichen Hinterleib mehr, spannend.
Genau, perfekt, damit der erste Punkt für Lisa. Die zweite Frage, da bleiben wir auch mal ganz klassisch, was die Frage angeht, ist eine Multiple-Choice-Frage. Also, ich frage euch jetzt, welches der folgenden Meere zählt nicht zu den 7 Weltmeeren? Wichtig, theoretisch gibt es zu den 7 Weltmeeren ganz unterschiedliche Definitionen natürlich, was dazugehört. Ich meine die aktuelle, also jetzt nicht irgendwie, wo man sich im 16. Jahrhundert gedacht hat, aus irgendwie, weiß ich nicht, portugiesischer Weltflotte, was die sich gedacht hat, was die 7 Weltmeere sein könnten, sondern aus unserem heutigen Wissensstand. Was gehört nicht dazu? Der Indische Ozean, das Nordpolarmeer, die Nordsee oder das Mittelmeer? Was könnte da nicht zugehören? Wichtig, auch wenn jetzt die Nordsee natürlich Nordsee heißt, es ist trotzdem rein von der Definition her ein Meer. Genau. A, der Indische Ozean, B, das Nordpolarmeer, C, die Nordsee oder D, das Mittelmeer. Was könnte es sein, wenn ihr so weit seid? Könnt ihr eure Antwort A, B, C oder D in den Chat eintippen? Und wenn alle soweit sind, könnt ihr auf Enter drücken. Wunderbar, da haben wir doch zweimal das Mittelmeer. Sven, wieso?
Ich bin mir relativ sicher, dass das Nordpolarmeer mit dabei ist. Und das Mittelmeer würde ich einfach mit hier... Ich habe geschwankt zwischen Nordsee und Mittelmeer und habe mich dann fürs Mittelmeer entschieden.
Ich auch und ich traue unserer Nordsee mehr zu. Ich bin gespannt.
Tom, du traust unserer Nordsee nicht mehr zu.
Nee, tatsächlich nicht. Also Nordpolarmeer wusste ich auch. Ich dachte nämlich, das Mittelmeer gehört zu den 7 Weltmeeren, weil die Abgrenzung da ist von den anderen Meeresflächen. Da war ich beim Nordsee und beim Indischen Ozean ein bisschen am Schwanken, aber ich meine, der Indische Ozean ist eben durch die verschiedenen Inselgruppen sozusagen abgetrennt. Deshalb hatte ich die Nordsee quasi nach dem Ausschlussverfahren gewählt. Wahrscheinlich. Und dazu kommt ja von der Nordsee aus, kommt dann Skattegat und Kattegat und so weiter, kommt ja auch noch relativ viel Wassermasse dahinter mit zur Ostsee. Das hat für mich irgendwie, war so eine Teilmenge gefühlt.
Also, die 7 Mittelmeere sind einmal natürlich der Atlantische Ozean, also der Atlantik, der Indische Ozean, auch Indik genannt, der Pazifische Ozean, also der Pazifik, dann haben wir das Arktische Mittelmeer, das ist also das Nordpolarmeer, dann haben wir noch das Amerikanische Mittelmeer, das Australisch-Asiatische Mittelmeer und wenn wir jetzt schon so viele Mittelmeere haben, dann gehört natürlich auch das Europäische Mittelmeer dazu. Dementsprechend ist die Nordsee, auch wenn Lisa ihr viel zugetraut hat, leider kein Teil davon. So, damit haben wir einen Punkt für Tom. Und jetzt habe ich mir eine ganz tolle Fragekategorie ausgedacht, finde ich zumindest. Also, ich übernehme jetzt quasi die Rolle eines Lebewesen im Ozean und nenne euch nach und nach Fakten über dieses Lebewesen. Und sobald ihr denkt, ihr wisst, was für ein Lebewesen ich bin, könnt ihr das hineinrufen. Seid ihr bereit?
Aber wenn man einmal geraten hat, ist man raus, wahrscheinlich.
Ja, würde ich sagen. Sonst kann man hier reinbrüllen bis zum geht nicht mehr. Ihr habt quasi eine Chance. Es sei denn, alle drei haben einmal falsch gesagt, dann können wir es gerne wieder öffnen.
Dann refreshen wir, das ist
genau. Gut. Ich fange mit dem ersten Fakt an. Ich bin ein Wirbeltier. Das allein reicht wahrscheinlich noch nicht. Deswegen würde ich sagen, mache ich direkt mit dem zweiten weiter, oder?
Ja.
Ich werde unterschieden in insgesamt 18 Arten in 6 Gattungen. Also es gibt von mir quasi nicht so viele Arten, wie man vielleicht denkt. Ich hau auch nochmal direkt den dritten Fakt raus. Ich ernähre mich von Fischen, Krill, aber auch von kleinen Tintenfischen. Also ich bin ein Wirbeltier, es gibt 18 Arten von mir und ich ernähre mich von Fisch, Krill, aber auch kleinen Tintenfischen. Der vierte Fakt ist, ich werde bis zu 25 Jahre alt. Hilft das schon weiter?
Ich wollte schon, bevor du überhaupt angefangen hast, ein Tier nennen und ich habe mich bisher noch von keinem dieser Hinweise rausbringen lassen. Ich sag einfach mal Seepferdchen.
Du sagst das Seepferdchen. Also rein von der Ernährung her, ne? Kleine Tinten, na gut, natürlich die Frage, wie klein kleine Tintenfische sind.
Ja.
Good guess. Ja, Sven, ich muss leider sagen, das ist nicht die richtige Antwort.
Das ist okay.
Dann mache ich mal mit dem fünften Fakt weiter für Lisa und Tom. Ich war Teil der Nahrung von den australischen Ureinwohnern. Es hilft vielleicht so ein bisschen, was die Verortung angeht.
Das
und auch, wie einfach
Seepferdchen
man mich fangen
rausgekickt.
Kann. Möchtet ihr noch einen weiteren Tipp haben?
Wie viel hast du denn noch?
Ich habe noch 3. Ich hau mal noch einen raus, vielleicht hilft das schon.
Na gut.
Ich trage manchmal Brillen und Kronen.
Dann habe ich eine Idee.
Ja, ich auch.
Ja,
okay. Nee, sag zuerst.
Tom, was dann könnte es sein?
Ein Aal.
Ein Aal?
Ja.
Lisa, was ist denn dein Tipp?
Definiere Meerestiere, bin ich gerade voll falsch. Also wo lebt dieses Tier? Ausschließlich im Wasser oder nicht?
Es lebt auf jeden Fall im Wasser.
Weil bei Brille war ich sofort bei Pinguin. Also mich hauen die 25 Jahre total raus. Das ist irgendwie schwierig.
Aale werden echt alt.
Ich kann ja mal die nächsten zwei Fakten nennen. Es gibt die Vorstellung, dass ich ein Leben lang mit dem gleichen Partner oder der gleichen Partnerin zusammenlebe.
Passt auch zum Pinguin.
Ist allerdings nur ein Mythos. Also die sind zwar lange zusammen, dieses Tier. Und der letzte Fakt ist, ich bin ein Star in den Madagaskar-Filmen oder dem Film Happy Feet.
Ja, dann ist Pinguin. Der Pinguin. Ja.
Dann ist es der Pinguin, genau. Und sie sind natürlich noch super niedlich. Sehr gut.
Oh, krass, ich habe überhaupt nicht in diese Richtung gedacht. Irgendwie Pinguine waren für mich komplett raus. Also ich war eher Fisch, Seegurke, war direkt raus mit Wirbeltieren, aber ja, okay.
Genau,
wie viele Hinweise haben wir jetzt gebraucht? 8?
Nee, quasi 6. Beim 6. hast du es ja quasi gelöst. Sehr gut. Ach,
spannend.
Ein weiterer Punkt für Lisa. Frage 4, eine neue Fragekategorie, eine Rätselfrage. Also ich lese euch jetzt ein Rätsel vor und ihr sollt dann überlegen, was könnte damit denn gemeint sein? Also ne, alles rund um Ozean, Inseln, Strand, die Tiefe, die Meere. Ich bin ein Gefährte, der stets mitzieht, egal wohin die Strömung fließt. Ich leuchte in der Nacht, hell und klar, manchmal bin ich weit weg, manchmal ganz nah. Auch hier könnt ihr überlegen. Und wenn ihr denkt, es zu wissen, dann dürft ihr es in den Chat schreiben. Ich kann es auch nochmal vorlesen.
Gerne.
Ich bin ein Gefährte, der stets mitzieht, egal wohin die Strömung fließt. Ich leuchte in der Nacht hell und klar. Manchmal bin ich weit weg, manchmal ganz nah. Was könnte damit gemeint sein? Also Ozean, Inseln, Strand, Meer. Was könnte mit dem Gefährten, der stets mitzieht, gemeint sein? Egal wohin die Strömung fließt, in der Nacht hell und klar leuchtet, manchmal ganz nah und manchmal aber auch weit weg ist. Habt ihr was?
Ich habe so ein 50-50-Ding bei mir wieder. Wahrscheinlich entscheide ich mich fürs Falsche.
Ja, dann gebt es gerne in den Chat ein und drückt auf Enter.
Okay. Sind wir uns einig.
Okay, not bad, not bad. Ja, ihr alle drei sagt, es ist der Mond. Tom, warum denkst du, es ist der Mond?
Naja, es geht um mehr, es geht um Gezeiten. Der Mond zieht quasi ja mit, also geht ja mal wieder auf und ist immer dabei. das Spiegelbild vom Mond im Wasser, beziehungsweise wenn ich nach oben blicke, dann ist er halt weit weg, sondern im Spiegelbild ist er nah dran. Und die Strömung, Ebbe, Flut, das war alles so sehr in die Richtung deutend, fand ich.
Fand ich auch, weil was läuft in der Nacht? Sterne und der Mond. Der Mond hat was mit Flut und Ebbe zu tun.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Also ich finde die Erklärung sehr, sehr schlüssig, weil sie passt einfach sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist was anderes gemeint.
Oh.
Ich finde es auch super schade. Weil, also ich finde es schon sehr, sehr gut. Es ist ein Leuchtturm gemeint.
Den hatte ich, aber er zieht immer mit.
Ja, wegen des Lichtes vielleicht oder weil er immer wieder auftaucht. Ich finde ehrlich gesagt, ich finde die Erklärung von Tom für den Mond ehrlich gesagt ein bisschen besser als der Leuchtturm.
Lassen wir doch also, Mond gelten.
Ja, okay, sagen wir, kriegt ihr alle einen Punkt. Ich meine, es ist ja schöner, dass ihr alle einen Punkt kriegt, als wenn keine Person einen Punkt kriegt, würde ich sagen. Genau. Sehr schön. Toll.
Okay.
So, jetzt geht's aber wieder wirklich ins Meer. Denn das Meer ist ja unterschiedlich tief und zum Teil ja wirklich sehr, sehr, sehr tief. Ich nenne euch jetzt vier Meeresstellen und ihr überlegt mal, wie würdet ihr die nach Tiefe sortieren? Entweder fangen mal bei dem am wenigsten tiefen Ort an. Also, ich zähle jetzt vier auf und die sortiert ihr dann. Wir haben einmal den Marianengraben, wir haben die Ostsee, wir haben den Mittelamerika-Graben und den Golf von Mexiko. Ist die Frage, welcher der vier Orte ist der tiefste, welcher ist der, der am wenigsten tief ist? Wo könnte da ja die Reihenfolge sein? Angefangen beim am wenigsten tiefen Ort bis hin zum tiefsten Ort. Ich nenne nochmal die vier Orte. Der Marianengraben, die Ostsee, der Mittelamerika-Graben und der Golf von Mexiko.
Mein Marianengraben im Chat war nur, ich wollte mitschreiben, aber Zeilenumbrüche kann der Chat nicht.
Okay, aber gut mitgedacht. Ich kann einfach so als Tipp oder Fun Fact schon mal geben, wir bewegen uns, was die Tiefe angeht, zwischen 4 bis 104 Fußballfelder. Also von der Seitenlinie. Also nicht Tor bis Tor, sondern das sind also die Tiefe des. Am wenigsten Tiefe ist 4 Fußballfelder tief und der tiefste Ort ist damit vielleicht auch der tiefste Ort im Meer mit 104 Fußballfeldern, die man dann aneinander reihen würde, theoretisch. Habt ihr euch schon entschieden? Dann, ihr habt ja schon alle aufgeschrieben, deswegen Lisa, sag doch mal, was ist denn deiner Meinung nach der am wenigsten tiefste Ort?
Die Ostsee vielleicht.
Sven und Tom, seht ihr das genauso?
Ich habe mich für den Golf von Mexiko entschieden.
Okay, und Tom sagt auch die Ostsee. Jetzt bin ich gerade überlegen, löse ich jetzt schon auf? Ich löse mal jetzt schon auf.
Ja, wir können
also,
ja.
Genau, auf Platz 1 oder Platz 4, je nach Perspektive, ist die Ostsee mit 459 Metern Tiefe, also quasi 4 Fußballfelder. Dann auf dem zweiten Platz, jetzt ist die Frage, Lisa, Tom, was sagt ihr denn, ist auf dem zweiten Platz?
Ich kann ja mal fairerweise meine Antworten auch schreiben, wenn Lisa sie schon geschrieben hat, dann.
Genau, du sagst der Golf von Mexiko, während Lisa sagt der Mittelamerika-Graben und auch Sven sagt der Mittelamerika-Graben. Tatsächlich liegt damit Tom richtig auf dem zweiten Platz, ist der Golf von Mexiko mit einer Tiefe von 5203 Metern. Wir sind also quasi bei 49 Fußballfeldern tief. Dann auf dem dritten Platz haben wir den Mittelamerika-Graben mit 6.662 Meter Tiefe, also 63 Fußballfelder. Und, was jetzt alle richtig haben, der Marianengraben ist mit 11.022 Meter Tiefe, knapp 104 Fußballfelder tief, der tiefste Ort oder zumindest der uns bekannt tiefste Ort des Meeres. Übrigens fand ich irgendwie etwas kurios, aber ergibt natürlich Sinn, benannt nach der spanischen Königin Maria Anna von Österreich. Also sie wurde in Österreich geboren, hat dann aber einen spanischen König geheiratet und ist so spanische Königin geworden. Das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz am Überlegen, das heißt, Lisa kriegt 2 Punkte, Tom kriegt 4 Punkte und Sven kriegt 1 Punkt.
Tschakka.
Sehr gut.
Ich dachte irgendwie, die Ostsee ist so ein False Friend hier wieder, wo du uns versuchst, ein bisschen reinzulegen. Und die hat irgendwo einen Punkt, wo sie ganz tief runtergeht. Das war so meine Hoffnung.
Ich habe es auch so ein bisschen überlegt, aber ich war ja gerade erst in Schweden im Urlaub, und wenn man da hochfährt, da hast du ja links und rechts diese riesigen Felder von Windkraftanlagen, und dann ziehen sie gerade einen Tunnel durch die Ostsee. Jetzt könnte es natürlich irgendwo noch so ein... Also ich habe ehrlich gesagt beim Golf von Mexiko gedacht, ob der nicht tiefer ist. Aha. Da gibt es doch diese unglaublich beeindruckenden diese Sinklöcher quasi, wo es dann einfach so ein blaues Loch im Ozean ist, wo es endlos tief runtergeht. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist quasi der Mittelamerika-Graben so eine, das ist der falsche Freund, der nämlich dann Graben heißt, aber eigentlich genau. Gar nicht. Ja.
Aber da war der Name mal nicht irreführend.
Ja.
Sehr schön. Dann machen wir weiter mit Frage 6. Es ist wieder eine Schätzfrage, und sie bezieht sich quasi ähnlich wie auf die wie die erste Frage auf die Größe. Und mal diesmal gucken wir uns die unzähligen Muschelarten an. Ich wollte mich damit irgendwie auseinandersetzen, habe dann gemerkt, also rein wissenschaftlich, es wird unterschieden in Stämme, in Familien, in Gattungen und Ränge und Ordnungen. Und da habe ich dann völlig die Übersicht verloren. Also habe ich gedacht, ich frage euch einfach, wie groß denn die sogenannten Riesenmuscheln werden? Weil normalerweise sind Muscheln ja relativ klein. Aber die titelgebende Riesenmuschel ist natürlich groß. Ist die Frage, wie groß könnte die Riesenmuschel werden? Auch hier quasi die maximale Größe der Riesenmuschel.
So im Durchmesser quasi.
Genau, richtig. Also die längste Länge, die Riesenmuschel. Ich weiß nicht, ob die Riesenmuschel komplett rund ist, oder ich glaube, die ist eben eher ein bisschen länglich, und guckt euch so, was ist der.
Darf ich die Gegenfrage stellen vorher, wo die denn eigentlich vorkommen?
Möchten alle diesen Tipp haben?
Ich weiß nicht, inwieweit der mich weiterbringen soll, aber immer her damit.
Also vor allem scheinbar im indopazifischen Raum besiedeln sie Korallenriffe. Die Riesenmuschel oder auch genannt Tridacninae. Ich habe extra nachgeguckt, wie spreche ich das aus? Deswegen habe ich gedacht, das muss ich jetzt noch hier raushauen. Also, was denkt ihr, wie groß könnte die sogenannte Riesenmuschel sein? Bis zu wie groß? Bis zu wie groß? Ihr wisst, was ich meine. Habt ihr euch alle was überlegt? Dann haut's mal in den Chat. So, wir fangen mal wieder beim Kleinsten an, nämlich 60 Zentimeter. Lisa, wieso?
Wegen dem Einsiedlerkrebs vorhin. Ich dachte, das muss ja deutlich kleiner sein als ein Meter, sonst könnte ja ein Einsiedlerkrebs, also der Palmenkrebs, der Palmendieb da, theoretisch diese Muschel sich zu eigen machen. Sofern der dort lebt, weiß ich natürlich auch nicht. Mal gucken.
Sven, du sagst 77 Zentimeter.
Ja, mal so grob vor mich gehalten und dachte mir, passt.
Und Tom hat viel größer gedacht.
Ja, ich habe 2,5 Meter gesagt. Keine Ahnung, ich denke mir halt, im Grunde genommen hindert die Muschel ja nichts am immer weiter wachsen und immer weiter diese Muschelschale aufbauen. Und von daher dachte ich mir, komm, irgendwas wirklich Absurdes, wenn die da in diesem Korallenriff drin wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Warum nicht?
Wie so ein Krokodil, ja.
Ja, fände ich funny, genau. Ich kann schon mal sagen, die Riesenmuscheln werden bis zu 400 Kilogramm schwer.
Oh, was?
Habe ich auch gedacht, das ist ordentlich.
Halla.
Und werden bis zu 1,5 Meter lang oder groß. Und nach meinen mathematischen Künsten müsste damit Sven am nächsten dran sein.
Gut.
Sehr schön.
Ach, krass.
Aber auch die Logik, Lisa, fand ich sehr schlüssig. Das war gut.
Ich finde es erschreckend, dass die fast so groß ist wie ich. Ich bin 1,61 groß, klein. Da ist die Muschel nicht so weit weg.
Sehr schön. Wir haben jetzt quasi Halbzeit, deswegen gibt es eine kurze Schnellfragerunde, in der ihr alle nacheinander dran seid, und zwar insgesamt 3-mal. Wir fangen jetzt damit an, dass ich euch den Namen einer bekannten Filmfigur nenne. Und ihr dürft mir sagen, um welches Tier es sich dabei handeln könnte.
Okay.
Wir fangen mal bei Sven an. Ich sage dir den Namen Willy. Was für ein Tier könnte Willy sein?
Da sage ich mal ein Orca.
Aus?
Free Willy, hoffentlich, dann entsprechend.
Genau, richtig.
Die Älteren unter uns kennen es noch.
Dann machen wir weiter. Lisa, was sagt ihr denn Flipper?
Ein Delfin.
Richtig aus, vielleicht?
Flipper der Film? Flipper 2? Flipper Mania?
Genau, es gab eine Filmreihe, es gab eine Serie und ich kenne tatsächlich, weil ich bin 90er Jahrgang, ich kannte tatsächlich nur die Zeichentrickserie, die damals auf Kika lief, Flipper und Lopaka. Genau, ist ein
Delfin. Oh, das sagt mir auch was. Ja, doch. Ja, du hast recht. Ja.
Tom, was sagst du denn zum Namen Nemo?
Ein Clownfisch.
Aus vielleicht?
Findet Nemo?
Richtig. Und auch ausfindet?
Nemo 2.
Findori.
Genau.
Aber den habe ich nicht gesehen.
Sehr gut. So, Sven, was sagst du denn zu Sebastian?
Oh, das ist die Krabbe aus Ariel, die Meerjungfrau.
Sehr gut. Lisa, was sagst du denn zu Moby Dick?
Das ist ja der weiße Wal aus Moby Dick.
Richtig. Und Tom, was sagst du zu Thaddäus?
Da erwischt mich kalt. Ich rate ganz wild Pinguin.
Fänd ich auch gut. Es ist tatsächlich der Oktopus aus SpongeBob Schwammkopf, der immer grießcremige. Ja, okay. Da haben wir jetzt vielleicht so
alt.
Generationenunterschied.
Sehr der, schön. Der jedem aus dem Einzelhandel aus dem Herzen spricht.
Voll.
Das ist großartig.
So, und dann haben wir jetzt noch, jetzt machen wir es ein Ticken schwieriger vielleicht. Ich nenne euch jetzt jeweils noch einmal einen lateinischen Namen und ihr nennt mir die Tierart. Sven, was könnte denn der Hippocampus sein? Oder das oder die?
Du willst jetzt eine Tierart.
Richtig.
Ich bin gerade irgendwo im Gehirn unterwegs.
Du hast den Hypothalamus.
Der Hippocampus. Ja,
oder das?
Ja, ich würde vielleicht ein Nilpferd tippen.
Also vielleicht als Tipp, es sind tatsächlich nur Tiere, die im Meer leben, weil Nilpferde ja, würde ich sagen, nicht im Meer leben, zwar auch im Wasser, aber nicht im Meer. Also ich würde sagen, einen geben wir dir noch.
Das macht es nicht besser. Hippocampus, aber
vielleicht kann man das vom Namen her ein bisschen ableiten, ich weiß es nicht.
Campus? Aber
Hippocampus.
Absolut der Seeelefant. Ich habe keine Ahnung.
Das Seepferdchen.
Das hatte ich doch vorhin schon mal gesagt.
Ja.
Ich habe auch gedacht.
Ja, Sven, schade.
Das war ja unfair. Ich nehme meine Antwort von vorher.
Okay, machen wir schnell weiter. Lisa, was könnte denn das der oder die Asteroidea sein?
Ein Seeigel, weil es aussieht wie ein Asteroid.
Nice guess. Tatsächlich ist mit Asteroid, ja, na, ist es aber tatsächlich der Seestern.
Ah, okay.
Und Tom, was könnte hinter Crustacea stecken?
Ich hätte getippt ein Krebs, Krebsart, Krebs, ja.
Sehr gut, es ist der Krebs. Also da sind wir jetzt ganz allgemein geblieben, aber das bei den anderen ja auch. Sehr schön, genau. Also ich fand es auch schwer, aber ich dachte, wir machen es mal ein bisschen schwerer mit den lateinischen Namen.
Ja, die Filmfiguren waren easy peasy, ne?
Das ist Einspruch.
So, dann machen wir weiter mit Frage Nummer 8 und das ist jetzt eine Wahr- oder Falsch-Frage. Also, wir alle lieben ja, glaube ich, die Fluch der Karibik-Filme und wir lieben ja bestimmt ganz besonders den Bösewichten Davy Jones, also der Pirat, der so halb wie so mit seinen Tentakeln halt aussieht. Und jetzt ist die Frage, also, ich erzähle euch jetzt was von Davy Jones, beziehungsweise Davy Jones Locker, das ist quasi das Seemannsgrab. Und das tauchte das erste Mal im 18. Jahrhundert in einem englischen Roman auf. Und jetzt gibt es unterschiedliche Theorien über den Ursprung des Mythos von Davy Jones. Ich sage euch jetzt eine Theorie und ihr müsst mir sagen, ist die richtig oder habe ich mir die ausgedacht?
Willkommen bei X-Faktor. Das
ja, genau. Moment, die Frage ist also, ist diese Theorie tatsächlich die Wahrheit oder ist sollen wir beantworten, ob das tatsächlich eine Theorie ist?
Genau, zweiteres, weil es gibt mehrere Theorien, von denen wir aktuell nicht wissen, was die Wahrheit ist. Und jetzt die Frage, schwebt dieser Raum im Äther oder habe ich sie mir extra für diese Podcast-Folge ausgedacht? Also, einige Quellen gehen von einem Pub-Besitzer aus, der bereits in dem Lied When Jones Ale is New 1594 erwähnt wurde. Und darin wird halt behauptet, dass dieser Jones Seeleute in seinem Bierschrank einsperrte und anschließend dann auf beliebige Schiffe auf See verfrachtete. Und das war dann quasi ihr Seemannsgrab. Quasi war das Davy Jones Locker. Die Frage, könnte das eine Theorie sein oder habe ich mir das ausgedacht? Also, könnte sich dahinter einfach so ein garstiger, obwohl garstig, das ist mehr als garstig, sagen wir ein psychopathischer Barbesitzer befinden, der halt einfach Leute eingesperrt hat und dann auf See verfrachtet hat. Und damit ihnen quasi das Seemannsgrab bescherte.
Ich wäre soweit.
Ich auch. Mhm.
Dann haut mal raus. War das wahr oder war das falsch? Sven, du sagst, das habe ich mir ausgedacht.
Ich habe mich sehr. Sag nochmal, dass die Jahreszahl, wo dieser Pappbesitzer ins Spiel kam.
1594.
Weil ich habe mir irgendwie überlegt, dass das Wort Papp erst später eingeführt wurde. Und daran habe ich es mir im Prinzip schon. Also da habe ich mich schon festgelegt. Und ich bin mir relativ sicher, dass zumindest, wenn dieses Wort verwendet wird in dieser Theorie, dann passt das nicht zusammen.
Okay, spannend. Ich habe mal gerade kurz nachgeguckt. Also tatsächlich wurde im 7. Jahrhundert, hieß es noch Ale House. Das war quasi der Prototyp des Pubs. Aber hier steht nur in der viktorianischen Zeit. Das ist ja auch so eine etwas vage Bezeichnung. Hier haben wir tatsächlich was mit 1542. Also vielleicht könnte es einer der ganz frühen Pubs sein. Tom, Lisa, ihr habt gesagt, das ist eine wahre Theorie. Tom, warum?
Naja, mein Gedanke war, okay, es hört sich absurd an, aber in der Zeit gab es ja dieses wunderschöne Prinzip der Werber, die in den Hafenstädten quasi unbescholtene Menschen entweder betrunken gemacht haben oder auf irgendeine andere Art und Weise mit Schlägertruppen oder sonst wie auf die Schiffe verfrachtet haben. Und wenn die auf dem Schiff waren, dann waren sie halt Seeleute wider Willen. Die sind da mitgefahren. Die waren dann quasi unter Vertrag. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass so ein, also dass das war für ein Geschäft, dass da so ein Pappbesitzer gesagt hat, ja hier, komm, da habe ich meinen Bierschrank. Und irgendein Betrunkener sagt, ja hier, hol dann dein Bier selber aus dem Schrank oder Truhe oder was auch immer, schmeißt ihn da rein, macht das Ding zu, lässt es aufs Schiff tragen, fertig. Hat er quasi sich eine Fangprämie geholt. Also das finde ich schon, das ist schon so ein bisschen plausibel. Und vielleicht auch einfach nur so als so eine Gruselgeschichte, die sich die Seeleute, die Menschen in den Städten dann erzählt haben, dass das passieren kann, wenn du nicht aufpasst. Das finde ich plausibel, ja, doch.
Es gab auf jeden Fall, also ne, einige Theorien zum Ursprung natürlich, dass dahinter vielleicht ein sehr blutrünstiger Pirat gesteckt hat. Es gab aber auch Theorien darüber, dass es um den heiligen David oder David geht, den man quasi so als Schutzpatron angebetet hat. Gleichzeitig gab es auch eine Theorie dahinter, dass der Davy ein Dieb von bösen Seelen ist. Das ist so eine Theorie aus dem westindischen Raum. Aber tatsächlich gibt es Quellen, die genau von diesem Lied und diesem Pappbesitzer berichten. Also ist diese, wir wissen nicht, ob die Theorie wahr ist, aber wir wissen zumindest, dass es diese Theorie gibt. Und mit der nächsten Frage bleiben wir ein bisschen mythisch. Es ist eine Multiple-Choice-Frage und ich möchte von euch wissen, was genau Selkies sind. Das sind ja mythische Kreaturen aus dem, ich würde sagen, schottischen oder irischen Raum oder der irischen Folklore. Was genau sind das? Sind das A, Drachen oder seeschlangenartige Ungeheuer, die Zerstörung anrichten? Sind es B, Mischwesen aus Mensch und Fisch, die Menschen verführen und ins Wasser locken? Sind es C, Wassergeister, die in Flüssen und Seen leben und häufig als Männer mit grünen Bärten beschrieben werden? Oder sind es D, Kreaturen, die ihre Gestalt zwischen Menschen und Seehunden wechseln können? Was könnten eurer Meinung nach Selkies sein?
Lisa hat schon so wissend genickt, als du den Begriff genannt hast.
Es gibt einen sehr schönen Film zu dem Thema.
Ah, okay. Ja, dann habt ihr anderen auch schon einen Guess?
Nee, zähl bitte noch mal kurz auf.
Ja, also wir haben einmal so Drachen- oder Seeschlangenartige Ungeheuer. Mhm. Wir haben Mischwesen aus Mensch und Fisch. Wir haben den Wassergeist oder Wassergeister, die in Flüssen und Seen in Form von alte Männer mit grünen Bärten leben. Oder Kreaturen, die ihre Gestalt zwischen Menschen und Seehunden wechseln können.
Na dann.
Also ich habe mir das alles nicht ausgedacht. Alles vier gibt es. Und eins davon sind Selkies. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne euren Guess in den Chat tippen.
Also gibt es, ne?
Entschuldigung, was heißt denn hier, dass es das nicht geben soll? Also, wir starten bei A, den Drachen- oder Seeschlangenartigen Ungeheuern. Die stammen aus der christlich- oder jüdischen Mythologie, werden häufig Leviathane genannt. Haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Bei B, ich glaube Mischwesen aus Mensch und Fisch, da gibt es unterschiedliche Sachen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf Nixen bezogen. Die kommen ursprünglich aus der deutschen und slawischen Mythologie. Und jetzt ist nämlich die Frage, Sven hat C getippt und Lisa und Tom haben D getippt. Was steckt hinter den Selkies? Da Lisa das natürlich schon, glaube ich, würde ich sagen, wusste, lösen wir das mal auf. Die Wassergeister in Form von alten Bärten alte Bärte, die übersehen schon, wären auch was, sind die Vodianoi, die aus der slawischen Mythologie kommen. Und Selkies können ihre Gestalt zwischen Menschen und Seehunden wechseln. Und Lisa, was gibt es denn da für einen schönen Film?
Melodie des Meeres. Hat so ein bisschen Wolfwalkers-Stil, ne? Ist ja auch vom gleichen Studio, glaube ich, irgendwie, oder gleiche Macher, ne?
Genau. Und irgendein Verlag, ich weiß gar nicht, wer hat ein ganz tolles Spiel zu Wolfwalkers rausgebracht, glaube ich.
Das weiß ich jetzt gerade auch nicht so.
Okay, genug der, ja, es ist ja keine Schleichwerbung, wir sind hier ein offizieller Podcast, deswegen.
Es ist offizielle Werbung.
Es ist offizielle Werbung, genau.
Es wird ja nur der Ton übertragen, deswegen ist vielleicht zu erwähnen, dass man Wolfwalkers tatsächlich bei dir hinter der linken Schulter sieht im Regal.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja, okay, machen wir schnell weiter und ihr wart alle so begeistert von der Rätselfrage, also habe ich natürlich noch eine für euch. Ich tanze im Wind und schimmere hell. Ich bin leicht und zart und niemals grell. Im Meer bin ich zu Hause, doch manchmal bin ich rar. Manchmal leuchte ich wie ein kleiner Star. Ist immer schön, dann die Gesichter von euch zu sehen. Ich trage noch mal vor.
Ja, bitte.
Ich tanze im Wind und schimmere hell. Ich bin leicht und zart und manchmal grell. Im Meer bin ich zu Hause, doch manchmal bin ich rar. Manchmal leuchte ich wie ein kleiner Star.
Aber wie kann es denn im Wind tanzen, wenn es im Meer zu Hause ist? Da ist doch gar kein Wind.
Naja, das musst du vielleicht metaphorisch sehen. Oder vielleicht könnte man Wellenbewegungen auch als, oder ne, die Bewegung im Wasser als Wind bezeichnen. Ich tanze im Wind und schimmere hell. Ich bin leicht und zart und manchmal grell. Im Meer bin ich zu Hause, doch manchmal bin ich rar, manchmal leuchte ich wie ein kleiner Star. Also Tipp, es ist kein Seestern, das wäre zu einfach. Und würde auch, glaube ich, nicht unbedingt zu den Metaphern passen. Habt ihr alle eine Ahnung, eine Vorstellung, eine Idee?
Absolut überhaupt nicht.
Lisa wirkt schon sicher, wir geben den beiden Herren mal kurz noch Zeit.
Die von mir bereits erwähnte Kontroverse bringt mich total raus.
Nein, Sven, es sind auch keine Seepferdchen.
Da wäre ich jetzt auch auf die Barrikaden gegangen, wenn die schon wieder.
Ich tanze im Wind und schimmere hell. Ich bin leicht und zart und manchmal grell. Im Meer bin ich zu Hause, doch manchmal bin ich rar. Manchmal leuchte ich wie ein kleiner Star. So, ich würde mal sagen, ihr gebt ja, mal ja, eure ja, Versuche ein. Haut mal raus, was könnte es sein?
Ich traue mich nicht, aber ich...
Ah, spannend, spannend. Okay, ja, sehe ich auf jeden Fall. Genau, Toms, wenn ihr sagt beide die Gischt, also ja, ne?
Ja, das, was auf den Wellen, ich glaube, es ist die Gischt, was auf den Wellen.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Und Lisa sagt der Sand. Wie kommst du darauf?
Achso, ne, einfach, weil er wirklich im Wind tanzen kann, so Sahara-mäßig, weil er vom Winde verweht und so, ist aber auch im Wasser, Meeresgrund, Sand und so weiter. Ich fand die letzte Zeile ein bisschen verwirrend mit dem Star und so. Da dachte ich vielleicht in der Nahaufnahme, dass das Sandkorn eine bestimmte Form hat oder was auch immer, dass es gar nicht so rund geschliffen ist, sondern ne, irgendwie sternförmig oder so wie so ein Eiskristall quasi.
Ja, Schnee, das wäre es wahrscheinlich gewesen.
Also ich glaube, wenn ich euch jetzt die Antwort sage, wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen, weil damit ist gemeint eine Qualle. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Begeisterung gehofft.
Okay. So, was macht ihr jetzt im Wind?
Ja, das werde ich auch gefragt.
Ja, ich würde sagen, weil wenn die Tentakeln, das sieht vielleicht so aus wie im Wind tanzen.
Ja, es sieht so aus, aber es tut es ja nicht wirklich.
Okay, ich sehe, mit diesen Rätselfragen stoße ich nicht ganz so sehr auf Begeisterung.
Ich bin auch wieder dafür, dass unsere Antworten kreativ glaubwürdig begründet waren und deswegen Punkte verdient haben.
Also okay. die mehrheitlich genannten Antworten, würde ich sagen.
Ja, genau.
Nee, da lasse ich mich diesmal nicht drauf ein. Okay, wir machen einfach weiter mit einer nächsten Frage, die hat mehr Hand und Fuß, glaube ich. Weil ich habe mich wieder mal in ein Tier verwandelt und ihr dürft herausfinden, was für ein Tier ich bin. Ich ernähre mich von Krebstieren, Muscheln, Würmern und Algen. Und ich kann, also die größte Art von mir, kann bis zu 120 cm groß werden. Ich habe 4 Zähne und kann damit sogar Finger abbeißen. Ich bin ein Fisch. Möchte schon jemand versuchen oder soll ich noch einen nennen? Okay, ich sag nochmal einen. Ich kann nochmal alles zusammenfassen. Also, ich ernähre mich von Krebstieren, Muscheln, Würmern, Algen, werde bis zu 120 cm groß, habe 4 Zähne, bin ein Fisch und bin kein sonderlich guter Schwimmer. Tja, das ist auch unpraktisch, wenn man ein Fisch ist und gleichzeitig nicht sonderlich gut schwimmen kann. Ich bin eng verwandt mit den Kofferfischen.
Klar.
Also ich glaube, die nächsten beiden machen es sehr einfach auf jeden Fall. Ihr könnt es vorher versuchen, ich kann aber auch einen sagen, aber dann wird zumindest eine Person, glaube ich, es vielleicht direkt wissen. Hm. Meine Art oder ich bin quasi auch eine bekannte Figur in der Serie SpongeBob Schwammkopf.
Seestern?
Also Seesterne sind keine Fische.
Schade.
Aber wir lassen das jetzt trotzdem gelten. Sven, du bist erstmal raus. Okay, komm.
Okay.
Lisa, Tom, wollt ihr es versuchen oder wollt ihr noch den letzten Tipp wissen?
Ja, der Tipp hat mich schon mal nicht weitergebracht, den du gerade gesagt hast.
Dann nenne ich jetzt noch den letzten und dann die Person, die es als erstes reinruft, die kriegt den Punkt. Ich kann meine Größe stark verändern.
Der Pufferfisch. Weil das ist die Fahrschullehrerin in SpongeBob nämlich, so sieht's aus.
Nein.
So, genau, da zahlt sich das unnütze Wissen aus.
Sehr gut, genau, SpongeBob ist ein unglaublich schlechter Autofahrer und er bringt sie häufig zur Weißglut und in allen möglichen Situationen, ja, wird dann Mrs. Puff auch natürlich dementsprechend genannt. Genau, ich glaube, Lisa war ein Ticken schneller, wenn ich das richtig gehört habe.
Ich hätte Kugelfisch gesagt, von daher. Also von daher hat Lisa auf jeden Fall recht.
Ach so, aber ist das...
Gibt es da einen Unterschied?
Ich würde auch sagen, ich glaube, das ist das Gleiche. Also bestimmt gibt es unterschiedliche Arten, Ordnung, Kategorien, Ränge oder Familien. Aber
Lisa ist schneller als ich.
Also ist ja das Gleiche gemeint.
Ja, also. Genau, richtig. Dann machen wir schnell weiter mit einer Schätzfrage. Wir bewegen uns wieder in die tiefen Weiten des Ozeans. Man sagt ja ganz häufig die unendlichen Weiten des Weltraums. Aber jetzt haben wir auch unseren Ozean und der ist ja natürlich noch gar nicht so sehr erforscht, wie man vielleicht denkt oder vielleicht auch nicht denkt. Jetzt ist die Frage, was sagen denn so aktuell Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, wie viel Prozent unseres Ozeans sind bislang erforscht? Was könnte, ja. Also es ist auf jeden Fall eine Zahl zwischen 0 und 100%. Wie viel Prozent könnten bereits erforscht sein? Also vielleicht mal ein Tipp. Das ist zumindest so ein letzter Stand von ganz vielen unterschiedlichen Forschenden aus über 80 Ländern. Die sagen, dass es aktuell 250.000 beschriebene Lebewesen in der Tiefsee gibt. Aber das sind natürlich bei weitem noch nicht alle. Man schätzt, dass es über 1 Million unterschiedliche Arten in den Meeren gibt. Aber man hat halt noch nicht alles erforscht. Wie viel Prozent der Weltmeere hat man wohl erforscht? Was sagt ihr?
Also ich wäre soweit.
Dann gebt eure Antwort in den Chat ein. Okay, also dann fangen wir mal bei der größten Zahl an. Tom, du sagst 15%.
Ich sag 15%, ja. Also ich war hin und her gerissen. Das Maximum war bei mir so, wo ich gesagt habe, 25%, aber das glaube ich einfach nicht, weil erforscht bedeutet ja mehr als, dass ich mal auf dieser Tiefe irgendwie war, sondern das bedeutet ja, dass ich wirklich auch dann das großflächig erforscht habe. Und da ich ja nicht nur die Tiefe habe, die ein Problem ist, sondern ich habe auch noch die Ausdehnung, war so mein Wild Guess 15%.
Lisa, du sagst 10.
Ich denke auch, das ist viel weniger, als man denkt. Eben aus den gleichen Gründen, dass man gar nicht in die Tiefen kommt, dass man es gar nicht kartografieren kann oder dass, ja, die schiere Größe. Ich meine, dass man den Arten, was du jetzt als Beispiel gegeben hast, es geht ja nicht nur um die Artenvielfalt. Ne?
Und Sven, du sagst sogar noch weniger.
Ja. ich meine, eine einstellige Prozentzahl in einem Blink gehört zu haben, der das Thema behandelt hatte. Aber das ist schon eine Weile her. Deswegen, aber ich war mir relativ sicher einstellig.
Das ist auf jeden Fall einstellig und dann mache ich es ganz kurz, es sind tatsächlich 5%. Davon gehen aktuell WissenschaftlerInnen aus. Also da ist noch ganz viel zu erforschen. So, vorletzte Frage vor der Abschlussrunde. Wir gehen wieder zu den Theorien und Mythen. Es gibt wieder eine Theorie und ihr müsst mir sagen, gibt es diese Theorie oder nicht? Ganz berüchtigt in der Karibik ist ja das Bermuda-Dreieck. Es liegt ungefähr zwischen Südflorida, Puerto Rico und den Bermuda-Inseln. Und da verschwinden ja immer wieder angeblich oder bekannt Boote, Schiffe, Flugzeuge etc. pp. Angeblich, ich habe keine genauen Zahlen gefunden, aber es sollen tatsächlich gar nicht so viele sein, wie man eigentlich denkt. Aber es ist halt sehr berüchtigt. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Theorien, woran das liegen könnte, dass im Bermuda-Dreieck so viele Unglücke passieren. Und ich nenne euch jetzt eine Theorie eben und ihr müsst mir sagen, ist die Theorie von mir oder ist es tatsächlich eine geläufige Theorie? Eine mögliche Ursache könnte gefrorenes Methaneis sein, was sich auflöst, was dann an die Oberfläche des Meeres steigt und dadurch, weil ja Methan weniger, eine geringere Dichte als Wasser hat, sinken die Schiffe rasant unter Wasser, gehen unter und können auch nicht mehr einen Notruf absetzen. Klingt das für euch nachvollziehbar nach einer Theorie, die es wirklich geben könnte, oder habe ich mir das ausgedacht? Wahr oder falsch? Aufgelöstes Methaneis, was sich auflöst, an die Oberfläche steigt und dann versinken die Schiffe plötzlich. Ich kann gerne schon mal ein paar mögliche andere Erklärungen nennen, die zum Teil sehr langweilig sind, sowas wie Stürme oder fehlerhafte Navigation. Das ist vielleicht so ein bisschen langweilige Sachen. Genau, haut mal raus. Sagt ihr, war die Theorie wahr oder falsch? Lisa, du hast dir gedacht, das habe ich mir ausgedacht.
Ja, aber ich denke, wenn das wirklich so wäre, dann wäre es eine reale Bedrohung und kein Mythos. Also es klingt zu gut. So. Ja.
Tom, du nickst so. Du sagst, das ist eine reale Bedrohung.
Ist es tatsächlich, ja. Also das ist das erste Mal davon gehört habe ich bei Der Schwarm. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, von Schätzing. Genau, und da ist ja genau das die Situation, dass das Schelf vor der Nordseeküste abgebaut wird, das Methan quasi, das dort durch die Kompression in der Erde quasi freigelegt wird, dann schmilzt, sich auflöst und dadurch das Schelf abrutscht. Aber tatsächlich ist dieses aufsteigende Methan, nachdem ich weiß, das ist ja tatsächlich eine Gefahr, da hast du recht. Nur die wissen halt nicht, ob es da an der Stelle jetzt das Problem ist. Und deswegen habe ich gesagt, war, weil diese Situation gibt es tatsächlich, dass ein Boot einfach dann untergeht. Weil die, allerdings nicht durch den Auftrieb, sondern wenn ich mich recht erinnere, ist ja das Problem, dass die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen wird und durch das Methan-Wassergemisch, meine ich, ist dann die Dichte von diesem Methan-Wassergemisch zu gering und da ja das Boot durch Auftrieb schwimmt, geht es dann eben unter, weil eben der Auftrieb nicht mehr stimmt. Und das geht tatsächlich rasant, also das ist, aber es passiert eben super selten, also darum ist es halt nicht so eine Gefahr für die Schifffahrt und ein großes Schiff wie ein Kreuzfahrtschiff oder sowas, da reicht so eine kleine Methanblase eben nicht aus.
Sven, du sagst auch, dass es wahr sein könnte.
Ich bin mir auch relativ sicher, das schon mal gehört zu haben. Schätzingen habe ich nicht gelesen, aber ja, kam mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe Schätzingen auch nicht gelesen, aber ich habe Der Schwarm gehört. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Hörspiel zu, was unglaublich toll ist. Riesenempfehlung für Leute, die irgendwie so Hörspiele und Hörbücher mögen. Da habe ich tatsächlich auch das erste Mal davon gehört. Ich habe es, glaube ich, kurz zusammengefasst. Tom hat es, glaube ich, richtiger erklärt, als ich es jetzt genannt habe. Es ist aber tatsächlich eine mögliche Theorie für das Bermuda-Dreieck. Dazu kommt noch halt sowas hin wie riesige Wellen oder irgendwie Magnetanomalien oder halt einfach Strömungen, also dass einfach Leute weg, also es einfach starke Strömungen gibt. Ich finde, die sind alle irgendwie langweiliger, die Theorien, als finde ich diese sogenannten Methan-Blowouts. Die klingen schon fancy, finde ich. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt nochmal reinbringen.
Ja, aber was gelernt. Ist denn mit den UFOs und den Zeitportalen? Hallo? Die lässt du einfach raus? Das ist doch erwiesen. Google das mal, Mensch.
Natürlich, stimmt. Wie konnte ich das vergessen? So, das ist doch sehr schön. Jetzt haben wir noch eine Abschlussrunde. Die funktioniert ähnlich wie beim letzten Quiz. Das heißt, ihr nennt nacheinander gleich das, was ich euch sozusagen vorgebe. Wenn eine Person etwas nennt, was schon mal gesagt wurde, ist die Person raus. Oder wenn die Person etwas sagt, was es nicht gibt, ist die Person auch raus. Und die Person, die am Ende am längsten drin bleibt, kriegt dann nochmal extra Punkte. Und zwar, es gibt ja sehr viele kreative Tiernamen oder Lebewesennamen. Es gibt aber auch nicht so kreative und es gibt sehr viele Tiernamen, die einfach das Wort See enthalten. Und jetzt dürft ihr mir gleich nacheinander Tiere oder Lebewesen nennen, die das Wort See beinhalten. Ich kann mal kurz ein Beispiel geben. Wäre das Wort Stein, könntet ihr zum Beispiel nennen Steinbock, Steinadler, Steinmarder. Und wir machen das jetzt sozusagen mit See. Ich habe ungefähr 30 gefunden. Möglicherweise gibt es noch ein paar mehr, aber ich glaube, das ist schon das Gröbste. Hinweis, die müssen nicht unbedingt im Wasser leben, nur weil sie See im Namen haben. Die lasse ich auch gelten. Und da stand jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, der Sven die wenigsten Punkte hat, darf Sven auch anfangen.
Dann nehme ich doch mal das Seepferdchen.
Ja, da würde ich mal sagen, das ist richtig. Lisa.
Seelöwe.
Den gibt es auch. Sehr gut. Tom.
Seegurke.
Die Seegurke gibt es auch. Wo habe ich sie denn? Da habe ich sie. Sehr schön. Sven.
Der Seeigel.
Den Seeigel gibt es natürlich auch. Den hatten wir, glaube ich, auch schon in dieser Folge, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn hier in meiner Tabelle? Da ist er. So, Lisa, machen wir weiter.
Seestern.
Den Seestern gibt es natürlich auch. Tom.
Seehund.
Den Seehund gibt es auch. Ja, Sven.
Den Seehasen gibt es bestimmt auch.
Ja, sehr gut. Den Seehasen gibt es. Musste ich nachgucken. Es ist in meinen Augen nicht der schönste Fisch. Lisa.
Seeanemone.
Ja, natürlich. Die Seeanemone gibt es. Habe ich hier aber tatsächlich nicht aufgeschrieben. Aber lassen wir natürlich gelten. Tom.
Seeelefant.
Den Seeelefanten gibt es auch, ja. Sven.
Oh, jetzt wird es so langsam schon irgendwie knifflig in meinem Kopf. Seeschlange.
Die Seeschlange gibt es, yes. Lisa.
Die Seenadel.
Das sagt auch was.
Das müsste so ein langer Fisch sein, der halt wirklich so gerade senkrecht im Wasser steht.
Das ist korrekt, richtig. Tom.
Die Seekuh.
Die Seekuh gibt es auch. Yes. Sven.
Ja, ich glaube, ich muss schon.
Also es gibt natürlich ein paar obskure Beispiele, aber es gibt, also muss sagen, auch relativ basic noch vielleicht, falls das hilft.
Bestimmt. Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch. Säbelzahntiger.
Kartoffelpüree.
Ja gut, Sven, dann würde ich sagen, bist du raus, aber Lisa kann weitermachen.
Okay. Ja, zählt sowas wie Seemöwe?
Yes, habe ich extra vorher gesagt, dass das auch zählt. Genau. Tom.
Dann den Seeadler.
Den Seeadler gibt es auch sehr schön.
Auch alle, ja. Ja, ja, ja.
Lisa.
Der Seebär.
Ja, natürlich, ne? Deswegen ist es relativ unkreativ in einigen Sachen. Natürlich gibt es den Seebären auch. Das sind diese ganzen, ja, unterschiedlichen Robbenarten, die halt, ja, Seehund, Seebär etc. genannt werden. Tom.
Das muss ich überlegen. Wahrscheinlich gibt es eine Seeschwalbe.
Es gibt auch die Seeschwalbe, yes.
Oh.
Lisa.
Was ich würde mir wünschen, dass es eine Seekatze gibt, aber mir fällt nichts mehr ein.
Das müsste ich jetzt, dass sie dich erstmal nachgucken, ob es die Seekatze gibt. Tatsächlich gibt es Seekatzen, es sind Fische.
Ach komm. Das ist jetzt top. Abgestaubt, hallo.
Tom.
Die Tiefseekrabbe.
Könnt ihr jetzt auch mal nachgucken, ob es das so als Begriff gibt? Tiefseekrabbe. Ja, tatsächlich. Ach nee, jetzt muss man mal. Jetzt mal gucken, ist das ein Wort? Also es ist ein Wort, aber gibt es doch Tiefseekrabben gibt es. Haben wir hier auf jeden Fall, würde ich mal schätzen. Lisa, zumindest gibt es scheinbar ein relativ berühmtes, oder was heißt berühmt? Es gibt auf jeden Fall auch ein Gemälde, was Tiefseekrabbe heißt. Was auch nichts heißt, aber ja. Lisa, was könnte es noch geben?
Nee, ich glaube, mir fällt nichts mehr ein.
Es gibt noch so viele.
Den Seehamster. Ich bin gespannt, was du noch auf deiner Liste hast, ey, oder was dem Tom noch einfällt.
Also Seehamster ist kein Tier, deswegen lasse ich das nicht gelten. Das ist aber tatsächlich irgendwas mit Schifffahrt hat Seehamster wohl zu tun. Aber das lassen wir nicht gelten. Ist die Frage, Tom, hast du noch was?
Ich könnte jetzt ewig lange grübeln, das ist doof. Da es sowas wie Wasserflöhe gibt, rate ich mal, ob es einen Seefloh gibt.
Gucken wir auch nach, habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Seefloh, also es wird mir der Strandfloh angezeigt, aber hier wird er häufiger auch Seefloh genannt. Also lassen wir gelten. Sehr schön. Jetzt habe ich aber natürlich noch ein paar, und zwar auch, also ein bisschen langweilige. Es gibt natürlich noch den Seelachs.
Oh, ja gut.
Es gibt auch natürlich noch die Seerobbe, die hatten wir auch noch nicht. Es gibt aber auch so Sachen wie die Seewespe, den Seeteufel, dann gibt es auch noch den Seewolf, den Seeleoparden. Also es gibt das, also haben wir auch wieder bei den Robben, es gibt Seeschmetterlinge, es gibt natürlich auch das Seeschwein. Oder natürlich auch sehr beliebt, was ist denn mit dem Seeotter? Oder der Seezunge, der Seeschnecke, es gibt auch die Seemaus, auch das, nicht schöne Fische, würde ich sagen.
Seepapageien habe ich hier gerade noch.
Genau, den Seepapagei gibt es auch, es gibt natürlich auch noch den Seebarsch. Also dann gibt es auf jeden Fall einiges. Aber sehr schön, habt ihr doch einiges genannt, auch was ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gucken wir doch mal auf die Endpunktzahl. Auf dem dritten Platz ist Sven mit 7 Punkten.
Aufs Treppchen gepackt, yes.
Ja, sehr gut, genau, so müssen wir denken. Genau, Bronze. Auf Platz 2 mit 10 Punkten und damit 1 Punkt hinter Platz 1 ist Lisa. Und damit hat 11 Punkte Tom, herzlichen Glückwunsch.
Unser Gast, Applaus.
Danke, danke. Ich bin überrascht.
Habt ihr euch jetzt noch irgendwas gemerkt oder habt ihr schon alles wieder vergessen?
Nö, doch, ist was hängen geblieben. Und ich hätte auch noch einen Funfact zum Pinguin vorhin übrigens. Hätte dein 10. Tipp oder so sein können. Es gibt nämlich Pinguine, die können mit 2 Bar Druck kacken. Und das ist mehr, als die menschliche Hornhaut aushält. Also falls du in der Nähe eines Pinguines bist, der kotet, kann es passieren, dass dein Auge getroffen wird und dann ist dein Auge matsch. Sollte man vermeiden. Das sind Fun Facts, die du hast, wenn dein Freund als Optiker arbeitet. Das kriegt man einfach so mit, ob man will oder nicht.
Oh, nice. Ja, ich würde sagen, das gibt's nur im Board Game Circus Podcast.
Grandios. Danke für dieses unglaublich, wirklich wichtige Wissen.
Sehr gerne.
Ja, und genau sowas brennt sich dann ein. Ne?
Das ist ja, tut mir leid, Johannes, ich habe alles vergessen, was wir davor gemacht haben. Ich weiß nur noch, Achtung, nicht gucken, wenn die Pinguine kacken. Keine Chance.
Sehr schön. Ja, traumhaft. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank in die Runde. Natürlich vielen, vielen Dank an unseren Gewinner und Gast Tom. Es hat ja hoffentlich Spaß gemacht.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Johannes.
Ja,
genau, fürs Vorbereiten
und alles.
Ja, tolle Fragen.
Sehr schön. Ja, traumhaft. Dann würde ich sagen, hört, also lest natürlich bei Spielstil rein, hört, wenn ihr, beziehungsweise nicht nur, wenn ihr Marvel Champions spielt, sondern natürlich auch bestimmt sonst rein. Ich habe immer Angst, bei solchen LCGs und TCGs irgendwie festzuhängen, deswegen mache ich da einen Bogen rum, weil meine Magic- und Yu-Gi-Oh!-Zeit ist vorbei und ich bin da ganz froh drüber auf jeden Fall. Schaut natürlich gerne bei uns auch auf dem Discord-Server vorbei. Da seht ihr immer alle News zu unseren Spielen und oder ihr lest ganz viel von Tom, wie er unsere kleinen Solo-Spiele spielt. Und dann würde ich einfach noch sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank in die Runde und hoffentlich hört ihr beim nächsten Mal rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.